Auf diese Weise sorgte Gott durch die Tat von Sündern dafür, dass unser Hohepriester von den Sündern abgesondert wurde. Sie sonderten ihn von sich ab, sie schlugen ihn ans Kreuz. Er war in gewissem Sinne von der Erde abgeschnitten und vom Himmel abgelehnt. Aber es war ein Akt der Absonderung, durch den er die Voraussetzung für das Hohepriestertum erfüllte. Dann die nächste Voraussetzung. Er wurde erhöht, höher als die Himmel. Das war Gottes Antwort auf die Ablehnung der Menschen. Der Mensch lehnte ihn ab, Gott nahm ihn an, weckte ihn von den Toten auf, rehabilitierte seine Gerechtigkeit, bestätigte ihn in dem, was er gesagt hatte und erhöhte ihn zu seiner Rechten, wo er seinen Dienst als Priester ausführt. Ich denke, es wäre gut, an dieser Stelle 1. Petrus 3, 22 zu lesen. Am Ende des vorigen Verses wird der Bezug zu Jesus Christus hergestellt. Der ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Das ist seine Position im Himmel, zur Rechten Gottes. Dort ist er unser Repräsentant. Er teilt sich den Thron mit dem Vater. Und alle anderen geistlichen Autoritäten, Engel, Mächte und Gewalten sind ihm unterworfen. Zurück zu unserer Liste mit den 7 Voraussetzungen. Die 6. Voraussetzung: Er muss nicht zuerst Opfer für seine eigenen Sünden darbringen, weil er keine Sünden hatte, für die er hätte Opfer darbringen müssen. Die 7. und letzte Voraussetzung: Er hat sich selbst als ein endgültiges, ein für allemal ausreichendes Opfer dargeboten. Er war Priester und Opfer zugleich. Es ist wichtig, das zu verstehen. Ich denke, die meisten Christen, die das Neue Testament kennen, sind sich dessen bewusst, dass Jesus das Opfer war. Aber er war gleichzeitig auch der Priester. Er brachte sich selbst dar. Es gab niemand anderen, der dies tun konnte. Er allein erfüllte die Voraussetzungen, sowohl um Priester als auch um Opfer zu sein. Ich möchte in diesem Zusammenhang Hebräer 9,14 aufschlagen, eine meiner Lieblingsstellen. Ich möchte euch diese Stelle ans Herz legen, weil sie ungemein viel enthält. Wie viel mehr wird das Blut des Christus oder das Blut des Messias, es steht ein bestimmter Artikel davor, das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat. Dieses Wort Darbringen ist das priesterliche Wort für das Darbringen eines Opfers, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Der erste Teil dieser Aussage steht mir sehr anschaulich vor Augen. Jesus Christus brachte sich als Priester durch den Heiligen Geist, dem Vater selbst, als Opfer dar. Für mich ist hierbei von ganz besonderer Bedeutung, dass alle drei Personen der Dreieinigkeit daran beteiligt sind. Der Sohn brachte sich selbst durch den Geist dem Vater dar. Ihr habt vielleicht schon gehört, wie ich davon erzählte, wie mir zum zweiten Mal das Evangelium verkündigt wurde. Es war damals in einer Pfingstgemeinde. Als nach der Verkündigung der Aufruf kam, war ich hellwach, weil ich mich schon einmal bei einem Aufruf gemeldet hatte und wusste, dass das wieder kommen würde, und wieder hob ich die Hand. Beim vorigen Mal hatte jemand anderer, eine unsichtbare Kraft, meine Hand für mich gehoben. In beiden Fällen war ich die einzige Person, die die Hand hob, und ich glaube, dass dort ohnehin nicht sonderlich viele Sünder anwesend waren. Jetzt, beim zweiten Mal, kam der Prediger anschließend zu mir. Er schaute mich an und ich schaute ihn an, und ich denke, er wusste, dass er da ein Problem vor sich sitzen hatte. Er stellte mir 2 Fragen. Die erste lautete: Glauben Sie, dass Sie ein Sünder sind? Ich hatte 7 Jahre lang Philosophie studiert, wobei Definitionen mein Spezialgebiet gewesen waren. Deshalb lag es für mich auf der Hand, die Antwort auf diese Frage dadurch zu finden, dass ich alle möglichen Definitionen für Sünder durchdachte. Ich ging die verschiedenen Definitionen in Gedanken schnell durch und jede einzelne passte exakt auf mich, und deshalb sagte ich: Ja, ich glaube, dass ich ein Sünder bin. Dann sagte er: Glauben Sie, dass Christus für Ihre Sünden gestorben ist? Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich in meiner Antwort absolut ehrlich war. Ich sagte, um Ihnen die Wahrheit zu sagen, ich verstehe nicht, was der Tod Jesu Christi vor 1900 Jahren mit den Sünden zu tun haben soll, die ich im Laufe meines Lebens begangen habe. Ich konnte es einfach nicht begreifen. Ich konnte einfach keinen Zusammenhang sehen. Ich denke, er war weise genug, nicht mit mir zu debattieren. Später fand ich die Antwort. Sie steckt in diesem Vers, Hebräer 9,14. Der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat. Das Wort ewig bedeutet nicht den Grenzen der Zeit unterworfen. Es steht mir sehr real vor Augen, dass Jesus am Kreuz die Schuld aller Menschen aller Zeiten trug, aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und aus der Zukunft. Durch den ewigen Heiligen Geist schloss er die Schuld der gesamten Menschheit in sich ein. Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch mit seinem Verstand auch nur ansatzweise nachzuvollziehen vermag, welche Schuldenlast auf Jesus niederkam. Wenn er nur allein meine Schuld getragen hätte, wäre das schon schrecklich genug gewesen. Aber es ist schlichtweg unvorstellbar, dass er durch den ewigen Geist die Schuld aller Menschen trug, die jemals gelebt haben. Eines ist interessant, ohne näher darauf eingehen zu wollen, aber an jeder entscheidenden Phase der Erlösung waren alle drei Personen des dreieinigen Gottes beteiligt. Fleischwerdung. Der Vater ließ den Sohn durch den Geist Fleisch werden. Zurüstung zum Dienst. Der Vater salbte den Sohn mit dem Geist. Das Opfer auf Golgatha. Der Sohn brachte sich selbst durch den Geist dem Vater dar. Auferstehung. Der Vater weckte den Sohn durch den Geist auf. Pfingsten. Der Vater sandte durch den Sohn den Geist. Ich will damit sagen, dass die Personen des dreieinigen Gottes in gewisser Weise, wenn man das so sagen darf, miteinander wetteifern, wenn es darum geht, den Menschen zu segnen. Keine Person des dreieinigen Gottes ist bereit, außen vor zu bleiben. Es ist immer der Vater, der Sohn und der Geist. Ich denke auch, dass es vielleicht nicht gerade auf der Hand liegt, dass das Opfer am Kreuz nur durch den Heiligen Geist möglich gemacht wurde. Aber es heißt hier, der Sohn habe sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht. Gehen wir zurück zu unserer Studienhilfe. Die letzte Voraussetzung bestand darin, dass er sich als Priester ein für allemal als Opfer darbringen konnte. Es musste nie mehr wiederholt werden. Ich möchte diese 7 Voraussetzungen noch einmal kurz wiederholen und dann gehen wir weiter. Erstens, heilig von Natur. Zweitens, sündlos. Drittens, unbefleckt, also auch heilig von seinem Lebensstil her. Viertens, abgesondert von den Sündern durch das Kreuz. Fünftens, höher als die Himmel erhöht, sitzt er zur Rechten Gottes auf dem Thron höchster Autorität. Sechstens, muss nicht zuerst Opfer für seine eigenen Sünden darbringen. Siebtens, hat sich selbst als Priester durch den Heiligen Geist ein für allemal als Opfer dargeboten. Nun kommen wir zu Vers 28, wo der Vergleich und die Gegenüberstellung der beiden Priestertümer zusammengefasst wird. Hebräer 7,28, denn das Gesetz ernennt Menschen zu Hohepriestern, die mit Schwäche behaftet sind. Sie haben eine moralische Schwäche, sie sind der Sünde unterworfen. Sie haben eine physische Schwäche, sie sind dem Tod unterworfen. Das Wort des Eidschwurs aber, und das wird ja in Psalm 110 zitiert, nämlich geschworen hat der Herr und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks, das Wort des Eidschwurs aber, das nach dem Gesetz erging, ernannte einen Sohn. Es heißt hier nicht den Sohn, sondern einen Sohn, den einzigen Priester, der ein Sohn Gottes ist, der in Ewigkeit vollkommen gemacht ist. Und wir haben uns bereits mit der Tatsache beschäftigt, dass Jesus als Priester vollkommen gemacht werden musste. Seinem sündlosen Wesen zufolge war er immer vollkommen. Doch als Priester musste er vollkommen gemacht werden. Er wurde vollkommen gemacht, indem er die eben aufgeführten 7 Voraussetzungen erfüllte. Nun möchte ich gerne für den Rest dieser Lehreinheit mit euch gemeinsam recht rasch die Seiten 16 bis 18 in eurer Studienhilfe durchgehen. Es geht dabei um die Unterschiede zwischen dem levitischen Priestertum und dem Priestertum Melchisedeks. Wir werden insgesamt 14 Unterschiede herausfinden. Welche zwei Zahlen ergeben zusammengezählt 14? 7 und 7. Ich habe das nicht so arrangiert, es ist einfach so. Wir werden uns an die Studienhilfe halten und jeweils die Verweisstellen nachschlagen. Ich halte mich dabei an die gängigen Übersetzungen, weil das schneller geht, als aus dem Stegreif aus dem Griechischen zu übersetzen. Der erste Unterschied. In der Studienhilfe steht M für Melchisedek und L für Levi. Das Priestertum Melchisedeks verbindet Priestertum mit Königtum. Er war sowohl Priester als auch König. Doch das levitische Priestertum wurde Levi zugesprochen, während das Königreich zu jener Zeit an den Stamm Juda ging. Und es durfte nicht getauscht werden. Die beiden waren strikt getrennt. Das finden wir in Vers 1 und 2, wo Melchisedek als König von Salem beschrieben wird, als Priester Gottes des Höchsten. Weiters wird darauf hingewiesen, dass er König der Gerechtigkeit und König von Salem war, aber auch Priester. In Vers 14 heißt es, unser Herr stamme von Juda ab und Juda ist ja der königliche Stamm. Der zweite Unterschied. 1. Mose 14, 18. Ich werde die Stelle nicht extra aufschlagen, weil wir sie uns bereits angesehen haben. Es ist sehr interessant. Melchisedek gab Abraham Brot und Wein, die Symbole des neuen Bundes. Er hatte beides zuvor nicht von Abraham bekommen. Wenn man sich die Verordnungen für die levitischen Priester ansieht, wird deutlich, dass sie nichts hatten, was sie den Menschen geben konnten, solange die Menschen nicht zuerst ihnen etwas gaben. Sie gaben den Israeliten lediglich einen Teil der Opfer zurück, die sie ursprünglich von ihnen bekommen hatten. Somit wird deutlich, dass Melchisedek auf einer viel höheren Ebene mit dem Geben begonnen hat. Und was er gab, wurde für uns zum Symbol des neuen Bundes, die Elemente des Abendmahls, nämlich Brot und Wein. Der dritte Unterschied, wir finden ihn in Vers 2, 4 und 9. Melchisedek erhielt den Zehnten von Abraham. Levi gab den Zehnten durch Abraham. Lesen wir Vers 9. Und sozusagen zahlte durch Abraham sogar Levi, der die Zehnten empfängt, den Zehnten, denn er war noch in der Lende des Vaters, als Melchisedek ihm begegnete. Melchisedek bekam also den Zehnten von Abraham, Levi gab den Zehnten durch Abraham. Der vierte Unterschied. Das Priestertum Melchisedeks beruht auf einem unzerstörbaren Leben und ist deshalb ein unveränderliches Priestertum, das niemals an andere weitergegeben wird. Das levitische Priestertum hingegen ist aufgrund der Sterblichkeit nur ein vorübergehendes Priestertum. Der fünfte Unterschied. Melchisedek leitet seinen Stammbaum nicht von Abraham her. Er hatte keinen Stammbaum, während der levitische Priester ein Nachkomme Abrahams sein musste. Das war seine Qualifikation. Der sechste Unterschied. Melchisedek segnete Abraham. Der Autor des Hebräerbriefs weist darauf hin, dass der Bessere den Geringeren segnete. Levi und die levitischen Priester hingegen verdankten ihren Segen Abraham. Deshalb waren sie niedriger als Abraham. Der siebte Unterschied. Lesen wir hier kurz die Verweisstelle Vers 11, 19 und 28. Wenn nun die Vollendung durch das levitische Priestertum wäre, denn in Verbindung mit ihm hat das Volk das Gesetz empfangen. Welche Notwendigkeit bestand dann noch, einen anderen Priester nach der Ordnung Melchisedeks aufzustellen und nicht nach der Ordnung Aarons zu nennen? Vers 19. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Eingeführt aber wird eine bessere Hoffnung, durch die wir Gott nahen. Vers 28. Denn das Gesetz bestellt Menschen zu hohen Priestern, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs aber, das später als das Gesetz gegeben wurde, bestellt einen Sohn, der in Ewigkeit vollendet ist. Hier werden also zwei Dinge miteinander kombiniert: Vollkommenheit und direkter Zugang zu Gott. Wenn du keinen direkten Zugang zu Gott hast, bist du nicht vollkommen. Dann ist die Aufgabe nicht erledigt. Das Priestertum Melchisedeks verschaffte unmittelbaren Zugang zu Gott und ermöglichte Vollkommenheit, Vollendung, Erfüllung, Reife. Erinnert ihr euch an all diese Begriffe? Das levitische Priestertum konnte weder direkten Zugang zu Gott noch Vollkommenheit bewirken. Nun der achte Unterschied, Vers 16. Und es ist noch weit augenscheinlicher, wenngleich dem Melchisedek ein anderer Priester aufsteht, der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebots geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Melchisedek war Priester nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens, der levitische Priester hingegen auf der Grundlage einer natürlichen Voraussetzung. Diese natürliche Voraussetzung bestand zunächst darin, dass er ein Nachkomme Levis sein musste. Zweitens durfte er keine körperlichen Mängel haben. Der neunte Unterschied, Vers 20 bis 21. Und wie dies nicht ohne Eidschwur geschah, denn jene sind ohne Eidschwur Priester geworden, dieser aber mit Eidschwur durch den, der zu ihm sprach, der Herr hat geschworen. Das Priestertum Melchisedeks wurde durch den Eidschwur Gottes eingesetzt, das levitische Priestertum wurde ohne Eidschwur ernannt. Der zehnte Unterschied, Vers 22. So ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden. Das Priestertum Melchisedeks garantiert einen besseren Bund. Das levitische Priestertum steht in Verbindung mit einem geringeren Bund. Der elfte Unterschied, Vers 23 bis 24, und jene sind in größerer Anzahl Priester geworden, weil sie durch den Tod verhindert waren, zu bleiben. Diese aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Ich sagte, es wurde nie auf einen anderen übertragen. Melchisedek ist ein einziger Priester, der ein für alle Mal ausreicht. Unter Levi waren hingegen wegen der Sterblichkeit viele Priester nötig. Sie waren nie ein für alle Mal ausreichend. Der zwölfte Unterschied, Vers 25. Daher kann er, also Jesus, auch völlig oder vollständig oder bis zum Äußersten erretten, die durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Melchisedek besitzt die Fähigkeit, völlig und für immer zu retten. Levi kann nicht retten. Der 13. Unterschied ist Vers 27, den wir uns gerade eben angesehen haben. Die levitischen Priester mussten zuerst für ihre eigenen Sünden Opfer darbringen. Jesus musste sich nur einmal darbringen. Er war das ein für allemal ausreichende Opfer. Der Unterschied besteht darin, dass er kein Opfer für seine eigenen Sünden darbringen musste, während die levitischen Priester stets zuerst für ihre eigenen Sünden Opfer darbringen mussten. Und dann der 14. Unterschied, der all das zusammenfasst, Vers 28, denn das Gesetz bestellt Menschen zu Hohepriestern, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs aber, das später als das Gesetz gegeben wurde, einen Sohn, der in Ewigkeit vollendet ist. Der Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist Gottes vollkommener Sohn. Die Priester nach der Ordnung Levis sind Menschen mit menschlichen Schwächen. Es wäre gut, an dieser Stelle einmal Hebräer 10, 11 bis 12 aufzuschlagen. Ich halte es immer für sehr interessant, ja manchmal geradezu unterhaltsam, das menschliche Element in der Bibel festzuhalten. Wer die Juden kennt, weiß, dass sie sich nie damit zufrieden geben, das, was sie sagen wollen, nur einmal zu sagen. Sie können es einfach nicht nur einmal sagen. Und ich denke, diesen Charakterzug findet man auch beim Autor des Hebräerbriefs. Er ist fest entschlossen, diesen Punkt deutlich zu machen, gleichgültig wie oft er ihn wiederholen muss. Er lässt dich keinesfalls im Zweifel darüber, was du seiner Meinung nach glauben sollst. Das ist so typisch jüdisch. Das heißt nicht, dass es nicht gut ist. Ich sage nur, das ist typisch jüdisch. Kapitel 10, Vers 11 und 12. kommt er noch einmal auf diesen Unterschied zwischen Levi und Melchisedek zu sprechen. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser aber, also Jesus, hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Wirklich interessant ist hier der Gegensatz zwischen Stehen und Sitzen. Man liest nirgendwo von den levitischen Priestern, dass sie sich hingesetzt hätten. Warum mussten sie immer stehen? Weil ihre Aufgabe nie zu Ende war. Doch als Jesus ein Opfer dargebracht hatte, setzte er sich, als er im Himmel ankam. Warum setzte er sich? Weil er es nie wieder tun musste. Ist das nicht anschaulich? Ich stelle mir oft bildlich vor, wie Jesus im Himmel sitzt. Ich glaube nicht, dass er sich angespannt und sorgenvoll über das himmlische Balkongeländer beugt und nachsieht und hofft, dass auch ja alles klappt. Ich denke, er weiß, dass er alles getan hat, was in Ewigkeit getan werden muss. Wenn ich darüber spreche, was Jesus am Kreuz getan hat, verwende ich im Gebet folgende Formulierung: ein totaler, unumkehrbarer Sieg. Es ist unmöglich, dass der Teufel jemals ungeschehen machen kann, was Jesus getan hat. Der Sieg zeigt vielleicht noch nicht überall und in allen Aspekten seine volle Wirkung, aber er ist total und er ist unumkehrbar. Deshalb hat sich Jesus gesetzt. Er braucht sich über nichts Sorgen zu machen. Der Einzige, der sich Sorgen machen muss, ist der Teufel, und der hat viel, worüber er sich Sorgen machen kann. Ich möchte nun noch gerne zu Seite 6 in der ersten Studienhilfe zurückgehen und eine Art Zusammenfassung geben. Ich kann natürlich noch nicht den ganzen Brief zusammenfassen, weil wir ja erst 7 Kapitel besprochen haben. Aber ich möchte euch auf einige praktische Anwendungen hinweisen, die ihr mit nach Hause nehmen könnt. Zunächst möchte ich euch sagen, dass ich mir sicher bin, dass diese Art, die Bibel zu analysieren, vielen von euch neu ist. Vielleicht empfindet ihr sie als eine Art mentaler oder gedanklicher Gymnastik. Macht euch darüber keine Sorgen. Sowohl für den mentalen als auch für den geistlichen wie für den physischen Bereich gilt: wenn man seine Gymnastik, seine Übungen treu und konsequent durchführt, wird man auch davon profitieren. Auch wenn es nicht immer gleich offensichtlich ist. Es kann Zeiten geben, in denen sich die Muskeln anfühlen, als hätte man sie überanstrengt. Doch wenn man seine Übungen routinemäßig und konsequent durchhält, bekommt man auch positive Ergebnisse. Diese Erfahrung dürften einige von euch gemacht haben. Man bekommt nur dann keine Resultate, wenn man sich drückt oder aussteigt. Wenn das schon für den natürlichen Bereich gilt, wie viel mehr für den geistlichen? Wenn du diese mentalen, geistigen Übungen treu und konsequent mitgemacht hast, wirst du nie wieder der Alte sein. Du wirst eine Veränderung bemerken. Vor euren Augen hat sich ein Fenster aufgetan. Im Lauf der Zeit werdet ihr feststellen, dass ihr anfangen werdet, anders zu beten. Ihr werdet auf der Grundlage von Fakten beten, die ihr nun in Bezug auf diesen unsichtbaren Bereich kennt, über euren Hohepriester, über die Tragweite seines Opfers und die Autorität, mit der er bekleidet ist. So entsteht Glaube in euch. Glaube entsteht nicht zufällig. Glaube muss aufgebaut werden. Dieses Aufbauen des Glaubens hat auch eine intellektuelle Komponente. Es geschieht nicht alles durch spontane Inspiration. Es gibt Inspiration, aber es gibt auch, wie ich sagen möchte, Transpiration. Manche Leute wollen Inspiration, sind jedoch nicht bereit, dafür auch zu transpirieren, also zu schwitzen. Diese Art Inspiration ist jedoch sehr oberflächlich. Ich hatte das Vorrecht, im Lauf der Jahre viele sehr wirkungsvolle Prediger zu hören, die von ihrem Typ her recht unterschiedlich sind. Viele von ihnen rechne ich zu meinen Freunden. Sie alle sind effektive Diener am Wort Gottes, die viel Arbeit dafür aufgewandt haben, und viele von ihnen kenne ich sehr gut. Ich höre zu, wie diese Brüder beten. Manchmal, wenn mein Bruder Charles Simpson betet, kommt es mir vor, als würde sich der Himmel auftun. Wenn man sich seine Gebete anhört, merkt man, dass jeder Satz von biblischer Wahrheit durchdrungen ist. Das geschieht nicht einfach so. Man muss das kultivieren, das muss man pflegen. Oder Bruder Ern Baxter. Wenn er so richtig ins Gebet einsteigt, kommt jeder Satz von ihm aus der Schrift heraus. Der Teufel hat keine Angst vor Theologie. Er hat keine Angst davor, wenn wir uns auf der Bühne gebärden. Es gibt nur eins, das er nicht ertragen kann, und das ist das Wort Gottes. Er wird alles in seiner Macht Stehende tun, um dich davon abzuhalten, das Wort Gottes effektiv einzusetzen und zu verwenden. Ich bin der festen Überzeugung, dass jene von euch, die mit mir diese Lehrserie durcharbeiten, eine Veränderung erleben werden. Ich habe das schon an zahllosen und an den unterschiedlichsten Orten getan. Ich habe schon in der Wüste und an den eigenartigsten Orten Bibelarbeiten abgehalten. Ich weiß eines, sobald ich vom Herrn grünes Licht bekomme, eine Gruppe von Menschen die Bibel zu lehren, werden diese Menschen eine Veränderung erleben. Ich sage das nicht, um damit zu prahlen, denn ich setze mein Vertrauen ja nicht auf mich selbst, sondern auf das Wort Gottes. Die Bibel sagt, das Wort Gottes werde nie leer zu ihm zurückkehren. Es werde bewirken, was ihm gefällt, und in dem, wozu er es gesandt hat, Erfolg haben. Es heißt auch, das Wort Gottes wirke effektiv in denen, die glauben. Ihr habt erst einen Vorgeschmack davon bekommen, was der Hebräerbrief für euch zu tun vermag. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, möchte ich dir empfehlen, dass du nach Möglichkeit die Studienhilfen noch einmal für dich selbst durcharbeitest. Du wirst auf Dinge stoßen, wo du dich fragst, warum hat er nur diese Bibelstelle zitiert? Oder warum hat er das gesagt? Bleib bitte nicht bei dem Warum stehen, sondern geh der Sache auf den Grund. Indem du das Ganze noch einmal für dich persönlich durcharbeitest, wird es zu etwas werden, das dir ganz persönlich gehört. Und zwar so, dass es dir nichts und niemand mehr wird wegnehmen können. Nun möchte ich gemeinsam mit euch über einige praktische Anwendungen nachdenken. Ich möchte zu diesem Zweck noch einmal zur ersten Studienhilfe Seite 6 zurückgehen. Ich beginne mit den Bibelstellen, die ernste Warnungen enthalten. Es sind 5. 3 davon, also mehr als die Hälfte, haben wir bereits besprochen. Bei fast allen anderen Dingen haben wir noch nicht einmal die Hälfte geschafft. Das heißt, dass die Warnungen in diesem Brief recht früh kommen. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber für mich war es eine gewaltige Herausforderung, mich dieser Liste von Dingen zu stellen, vor denen wir gewarnt werden. Schaut euch nur die Spalte mit der Überschrift Warnung vor an. Der erste Punkt sieht so harmlos aus, Nachlässigkeit. Ja, selbst der zweite Punkt, nämlich Unglauben, ist etwas, mit dem sich die meisten von uns durchaus abfinden und leider damit leben. Der nächste Punkt ist Apostasie, Abfall. Und das ist wirklich ein schreckliches Wort. Danach kommen vorsätzliches Verharren in Sünde und an der Gnade Gottes Mangel leiden. Ich möchte euch in einer freundlichen und gnädigen Art und Weise, aber doch sehr bestimmt und direkt eines sagen. Ich kenne keinen Ort, an dem ich über einen längeren Zeitraum gedient habe, wo die Menschen mehr zur Nachlässigkeit neigen als im Süden Floridas. Ich möchte euch eine Frage stellen. Ist es leichter im Süden Floridas oder allgemein gesprochen im Westen, Christ zu sein, als sagen wir in Russland? Ich wiederhole die Frage. Ist es im Westen leichter, ein echter, aufrichtiger Christ zu sein, als in Russland? Ich würde sagen, dass es unter Umständen vielleicht sogar in Russland leichter ist, weil dort die Sache klar ist. Es gibt keine Grauzone. Hier bei uns kann man hin und her schwanken, man kann einen äußerlichen Schein an den Tag legen, und vermutlich gibt es im Westen auch nichts, was die Realität deiner Hingabe hier und jetzt unmittelbar einer Prüfung unterzieht. Worin liegt die Gefahr? Ich denke, wir alle, die hier im Westen im geistlichen Dienst stehen, würden die Gefahr mit diesem einem Wort umschreiben: Nachlässigkeit. Du sagst vielleicht, aber Nachlässigkeit ist doch gar nicht so schlimm. Nein, aber sie führt zu Unglauben. Aber es gibt doch viele Menschen, die nicht sehr viel glauben. Doch was folgt aus Unglauben? Aus Unglauben folgen Apostasie und Abfall. Was folgt wiederum daraus? vorsätzliches Verharren in Sünde. Glaubt mir, diese Worte richten sich nicht an Menschen, die zu einer anderen Zeit an einem anderen Ort lebten. Sie wurden für Menschen geschrieben, die hier und jetzt dies hören, für Menschen wie dich und mich, die in unserer Kultur leben und unter unseren Lebensumständen. Ich bezweifle, ob es ein passenderes Wort für Menschen wie uns gibt, als den Hebräerbrief. Ich denke in diesem Zusammenhang an das Gleichnis mit den Talenten. Erinnert ihr euch? Ein Mann hatte ein Talent, ein anderer Mann hatte zwei und ein dritter hatte fünf. Der Mann mit den fünf Talenten verdoppelte seine Talente, der Mann mit den zwei auch. Der Mann mit dem einen Talent fiel bei der Prüfung durch. Und wenn man sich das psychologisch betrachtet, entspricht dies der Realität, denn es sind die Menschen, die glauben, dass sie wenig haben, die am ehesten durchfallen und scheitern. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass ich mehr als ein Talent habe. Ich brauche nicht zu bewerten, wie viele ich habe, aber genau deshalb investiere ich in meinen Dienst alles, was ich habe. Es gibt keinen Teil von mir, keinen Teil meines Lebens, den ich nicht in den Dienst für Gott und das Volk Gottes investiert hätte. Aber wenn ich nur etwas hätte, das ich am Sonntagvormittag beitrage, würde es mir als nicht sehr bedeutsam vorkommen. Ich bin nicht der Typ für so etwas. Was ich tue, muss ich aus ganzem Herzen tun. Und meine Frau Ruth lacht mich gerne an, wenn ich das sage, weil sie das manchmal zu spüren bekommt. Das gilt nämlich für alle Lebensbereiche, auch dafür, dass ich ihr beim Bettenmachen helfe. Denn schließlich kann man das Bett richtig machen, aber man kann ein Bett auch falsch machen. Als Sanitätssoldat musste ich es lernen, wie man Betten macht. Nun, beim Kochen, da rede ich nicht mit, da koste ich nur. Weiter nun in der Studienhilfe auf Seite 7. Bibelstellen, die auf eine positive, praktische Anwendung hinweisen. Interessanterweise haben wir uns drei der sieben bereits angesehen und es ist auch logisch, dass die praktische Anwendung eher am Ende als am Anfang kommt. Denn zunächst brauchen wir das umfassende Bild und erst dann können wir sehen, wie es sich anwenden lässt. Und ich habe ja darauf hingewiesen, dass ein Großteil des Hebräerbriefs Offenbarung ist. Wir würden nicht wissen, wie die Dinge im Himmel laufen, wenn sie uns nicht offenbart würden. Doch aus dieser Offenbarung heraus resultieren sehr wichtige praktische Anwendungen und wir sehen uns kurz diejenigen an, die wir bereits durchgearbeitet haben. Die erste Anwendung ist, sich Gott mit Zuversicht nähern. Zuversicht ist eines der Schlüsselworte. Wirf deine Zuversicht nicht weg, halte deine Zuversicht fest. Ich möchte euch daran erinnern, dass das eine Sache ist, die der Teufel angreift. Er unterminiert und greift deine Zuversicht und dein Vertrauen auf Gott an. Dein Vertrauen, deine Zuversicht auf das Wort, auf dich selbst, auf deine Bestimmung und auf deine Gabe. Ich erscheine euch vielleicht als ein recht zuversichtlicher Mensch. Ich denke, die meiste Zeit bin ich das auch. Aber es gibt Zeiten, in denen ich darum kämpfen muss, meine Zuversicht festzuhalten. Dann habe ich mit unterschwelligen, satanischen Einflüsterungen zu kämpfen. Sie zielen ganz geschickt darauf ab, mich an meinen Schwachpunkten zu treffen. Ich sage das, weil sich die meisten von euch mich in so einer Situation gar nicht vorstellen können. Aber ich muss euch sagen, dass Prediger Probleme haben, die die meisten von euch gar nicht kennen. Sie brauchen Gebet. Die zweite Anwendung. Reife beziehungsweise Vollkommenheit erlangen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch den ganzen Brief. Bleib nicht stehen. Gib dich nicht mit dem, was du hast, zufrieden. Vollkommenheit, Reife, Erfüllung, das ist der einzige legitime Ort, an dem du dich zur Ruhe setzen kannst. Auch das halte ich für uns für sehr wichtig. Es gibt so vieles, was uns ablenken möchte, und es gibt einige Dinge, die uns einfach nur beschäftigen. Manchmal verbringe ich einen ganzen Tag mit Vorbereitungen und es ist schwere Arbeit, doch immer wieder halte ich inne und danke Gott. Gott, danke für das Vorrecht, an Dingen arbeiten zu dürfen, die von ewigem Wert sind. Auch wenn es hart ist, erachte ich das dennoch für ein unaussprechliches Vorrecht. Ich möchte nie damit aufhören. Ich möchte keinen Schritt zurückgehen. Dieser Gedanke kommt mir schon gar nicht. Stehen bleiben ist etwas, was du als Christ nicht tun kannst. Du meinst vielleicht, du würdest stehen bleiben, Doch in Wirklichkeit gehen Gott und sein Volk vorwärts und du bleibst zurück. Der Weg des Gerechten ist wie das helle Licht. Er scheint heller und heller bis zur Tageshöhe. Wenn du auf dem Weg des Gerechten gehst, ist es heute heller, als es gestern war. Wenn dem nicht so ist, solltest du dich überprüfen. Die dritte Anwendung: die Notwendigkeit von Eifer, Glaube und Geduld. Ich möchte die Punkte Glaube und Geduld unterstreichen. Ich hatte früher ein Problem mit Ungeduld. Ich kann sagen, dass das mehr oder weniger vorbei ist. Etwa einmal im Monat stelle ich fest, dass sie wieder aus mir herausbrechen möchte, aber ich bin auf der Hut. Ich sage, was ich schon einmal gesagt habe, in einer einzigen Aufwallung von Ungeduld. Kannst du etwas verlieren, das du erst wieder nach 5 Jahren zurückerobert haben wirst? Du lässt dich entmutigen und sprichst etwas Dummes wie ein Bekenntnis aus und schon ändert sich die ganze geistliche Atmosphäre um dich herum. Die nächste Anwendung: sich nähern, festhalten, zusammenkommen, ermutigen. Das haben wir noch nicht besprochen, ich lese es nur vor, ohne mich dabei aufzuhalten. Nächster Punkt: sich erinnern und ausharren. Wie viele von euch preisen Gott für das Wort ausharren? Wenn die Bibel dir immer wieder sagt, dass du ausharren musst, dann wird es auch etwas geben, worin du wirst ausharren müssen. So wie es auch seinen Grund hat, wenn einem im Flugzeug immer wieder gesagt wird, man solle sich anschnallen. Weitergehen. Das ist wirklich eine gute Auflistung. Es tut mir leid, dass wir sie noch nie gelesen haben. Weitergehen. Züchtigung oder Disziplin ertragen. Stark sein. Dem Frieden und der Heiligung nachjagen. Der letzte Punkt: Liebe, Heiligung, Gehorsam, Gebet. Dann kommen noch die Bibelstellen, die vergleichen und gegenüberstellen. 3 davon haben wir uns bereits angesehen, eine sehr lange haben wir soeben abgeschlossen. Der Vergleich zwischen den Engeln und Jesus, zwischen Mose und Jesus und zwischen dem levitischen Priestertum und dem Priestertum des Melchisedek. Es warten noch einige sehr wichtige und bedeutsame Vergleiche auf uns. Und zuletzt wollen wir uns noch die Bibelstellen der Aufforderung "Lasst uns vergegenwärtigen". 4 davon finden wir in Kapitel 4. Welches Problem wurde in Kapitel 4 analysiert? Könnt ihr es mir aus dem Gedächtnis heraus sagen? In einem Wort: Unglauben. Sie kamen nicht hinein wegen ihres Unglaubens. Ich denke, jede einzelne dieser "Lasst uns" Bibelstellen kann man vor dem Hintergrund des Unglaubens betrachten. Fürchten wir uns nun? Lasst uns nun eifrig sein. Lasst uns das Bekenntnis festhalten. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Und auch die 5. dieser Stellen haben wir bereits betrachtet. Wir wollen uns der Vollkommenheit zuwenden. Wollen wir diese 5 Bibelstellen der Aufforderung, so wie sie in der Studienhilfe stehen, einmal gemeinsam sagen? Und das ist keine Leseübung, sondern eine Möglichkeit für euch, all dem, was wir bereits studiert haben, das Siegel eures Willens und eurer Entschlossenheit aufzudrücken. Also nun gemeinsam diese 5 Punkte. Erstens: fürchten wir uns nun. Zweitens: lasst uns nun eifrig sein. Drittens: lasst uns das Bekenntnis festhalten. Viertens: lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Fünftens: wir wollen uns der Reife bzw. Vollkommenheit zuwenden. Und damit beenden wir diese Lehreinheit.